Willkommen zur ersten Folge des neuen Podcastes Pneumo-MFA. Gemacht für MFA in pneumologischen Praxen, aber auch für MFA mit Interesse an pneumologischen Themen. Dies wurde aufgenommen im März 2024. Es begrüßen euch herzlich Maria Dankert.
Hallo.
Und ich, mein Name ist Jens Becker. Unterstützt wird unser Podcast von den Firmen Lemmon, bekannt für Lungenfunktionsgeräte und Filter, und GSK, sicherlich noch viel mehr bekannt für inhalative und andere Medikamente und Impfstoffe. Euch erwarten gut 30 Minuten mit einem medizinischen Thema, heute wird es der Husten sein, und einem Praxisthema, heute geht es um die Karriere der Arzthelferin. Dabei wollen wir keine Vorträge halten, sondern über diese Themen reden und diskutieren. Und alle Folgen gibt es auf unserer Homepage pneumo-mfa.de, außerdem auf den meisten Podcast-Portalen. Geplant haben wir 4 Podcast-Aufnahmen im Jahr und wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir irgendwas von euch hören. Also gerne mal eine E-Mail schicken über unsere Homepage oder natürlich abonnieren und auch sagen, ist es lang genug, wollen wir es länger oder kürzer haben, brauchen wir bestimmte Themen, wollen wir es lieber genauer oder weniger genauer haben. Wir können alles machen, aber ihr müsst uns sagen, was ihr wollt. Wer sind wir? Fange ich mal mit mir an, weil ich hier ja der fast Unwichtigere bin. Ich bin ein lange niedergelassener Pneumologe und mache schon lange aktiv Berufspolitik. Und außerdem war ich immer schon sehr interessiert an Fortbildungen, sowohl für Ärzte als auch für MFA. Vielleicht kennen einige die Hanse-LUFU. Da machen wir Kurse in Hamburg und Lübeck für pneumologische MFA. Oder das Highlight-Symposium. Da sind Freunde von mir und ich auch immer viel bei den Referenten dabei. Und nun zu dir.
Ja, wer bin ich? Maria Dankert und ich bin ausgebildete medizinische Fachangestellte in der jetzt ja nicht mehr Praxis von Dr. Becker, aber gelernt habe ich da. Seit 2006 bin ich mittlerweile 18 Jahre, also fest in dieser Praxis ansässig, habe medizinische Fachangestellte gelernt und bin mittlerweile in leitender Funktion tätig und auch viel unterstützend in Weiterbildungs- oder Fortbildungsprojekten beteiligt.
Ja. Als du dich damals vorgestellt hast, das erste Mal als kleine Azubine, da hattest du ja eigentlich ein Abitur, mit dem man auch hätte studieren können. Was hat dich mehr denn doch Richtung MFA gebracht?
Genau, also es hatte private Ursachen, warum es jetzt nicht Richtung Studium geht. Aber ich wollte halt immer was im medizinischen Bereich machen, wollte viel Umgang mit Menschen und Patienten haben. Musste feststellen über die Jahre, dass mir der Bereich der Verwaltung und Orga doch mehr liegt. Das hat sich aber im Laufe der Jahre eher entwickelt und genau, der diagnostische Bereich ist bei mir so ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
In den Hintergrund gerückt vielleicht, aber ja nicht weg.
Nein.
Du hast ja in deinem Ausbildungsbrief immer noch stehen Arzthelferin, nicht?
2006 war das Jahr, wo es offiziell zur medizinischen Fachangestellte wurde.
Ah Gott, okay.
Der Jahrgang MFA.
Ich finde auch, das trifft doch den Kern eures Berufes viel besser als Arzthelferin.
Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen negativ behaftet, dieser Titel Arzthelferin oder Sprechstundenhilfe. Genau, ich glaube, wir sind mehr als nur Helferin.
Oh ja, ganz, ganz wichtiger Teil des Teams. Ohne euch würde keine Praxis funktionieren, da könnte der Arzt noch so viel rauf und runter schreien. Also nein, auf jeden Fall ganz wichtig und darüber wollen wir ja auch reden in der Zeit. Gut, aber diesmal wollen wir jetzt erstmal anfangen mit unserem medizinischen Thema. Und sicherlich eines der Probleme, was in pneumologischen, aber auch Hausarztpraxen am häufigsten ist, ist der Husten. Man sagt, dass bis zu 33% der Bevölkerung Probleme mit Husten haben, 10% davon chronisch. Und das Ganze macht sich auch für die Gesellschaft sehr teuer, denn Atemwegserkrankungen, die zu Husten führen, sind für ungefähr 12 Milliarden Euro an AUD-Geldern verantwortlich. Von daher haben wir da ein Thema, was von äußerster Wichtigkeit ist. Husten, wenn du das hörst, wie würdest du das für dich unterscheiden?
Ja, also erstmal ist Husten ein Symptom. Das heißt, das müssen wir erstmal so ein bisschen klassifizieren, unterteilen. Also wir haben natürlich den akuten Husten. Das ist also ein Husten, der tritt ja meistens in Folge eines Infektes auf. Den würden wir uns klassischerweise erstmal meistens nicht angucken. Kannst ja vielleicht mal kurz sagen, warum wir das nicht tun?
Na, bei Wartezeiten auf Termin bei Pneumologen von Monaten bringt das natürlich wenig. Und normalerweise ist das eine echte Hausarzttätigkeit. Dafür sind Hausärzte ausgebildet. Das machen sie gut. Und trotzdem ist es so, also ich bin jetzt völlig d'accord damit, dass du, wenn jemand anruft, ich huste seit 5 Tagen, sagst, okay, dann gehen wir zum Hausarzt. Es gibt aber so ein paar Warnzeichen, sogenannte Red Flags, wo man sagen muss, okay, dann sollte er vielleicht doch zu uns und möglichst auch lieber morgen kommen als in ein paar Wochen.
Also ich glaube, das wichtigste Symptom nebenher wäre die Hämoptyse, also der blutige Auswurf. Hinterfragen natürlich auch seit wann, vielleicht auch in welcher produktiven Menge. Dann natürlich auch eine zusätzliche Atemnot würde uns immer ein bisschen hellhörig machen. Eine Gewichtsabnahme, gerade in großer Menge, in kurzer Zeit, ist ja doch auch immer nochmal so ein Indikator, wo wir denken, Richtung vielleicht doch Tumor. Und auch eine zunehmende Heiserkeit lässt uns ein bisschen mit aufhorchen. Und natürlich auch heutzutage nicht zu ganz nach hinten fallen lassen. Wir haben natürlich auch Patienten, die kommen mittlerweile aus anderen Ländern zu uns rein. Wir müssen manchmal auch so ein bisschen die Tuberkulose immer noch mal im Hintergrund wieder im Kopf einfach haben.
Genau. Deutschland fast ausgestorben, aber sie kommt natürlich wieder viel zu uns. Und von daher müssen wir sie auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Ja, ich glaube auch. Bei Blut, woran würdest du dann denken?
Embolie.
Ja, genau. Oder eben auch da das Karzinom. Ja. Das sind so die häufigsten Ursachen. Glücklicherweise ist immer noch so, wenn man einen ordentlichen Infekt hat und da ein bisschen Blutspuren bei sind, dann ist es meistens harmlos. Aber man hat dann auf jeden Fall eine Röntgenuntersuchung gewonnen, denn man muss einen Tumor dann einfach ausschließen. Gut, das wäre der akute, der uns also normalerweise eben nicht trifft. Und wenn man so chronischen Husten hat, dann haben wir einmal den Husten mit Auswurf, chronisch produktiv. Und das sind wahrscheinlich meistens unsere guten Geldbringer.
Unsere Raucher. Genau, unsere lieben COPDler.
Da kann man natürlich nicht viel machen, außer ihnen sagen, dass da vielleicht eine Ursächlichkeit dahinter steckt und man da aufhören müsste. Und Tuberkulose, die wir schon angesprochen hatten, macht natürlich auch manchmal Husten mit Auswurf, genauso andere chronische Infektionen. Und dann die Bronchiektasen. Bronchiektasen, hast du das Gefühl, dass die bei uns eine größere Rolle spielen?
Also nicht in der Häufigkeit wie jetzt COPD oder Asthma beispielsweise, nein.
Also wir haben, stimmt, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, wobei wir mehr Bronchiektasen sehen, seit wir doch ziemlich regelmäßig CTs machen.
Ja, das stimmt.
Und so richtig die kaputten Lungen, wo überall so sackförmige Aussackungen der Bronchien sind, die sind eher selten, aber kleinere Bronchiektasen scheinen häufiger zu sein, als wir früher dachten. Und dann muss man auch mit viel Physiotherapie etc. behandeln. Dann kommen wir zu unserem Haupt- und Spezialgebiet, dem chronischen Reizhusten. Der fängt für uns ja erst an, wenn so 8 Wochen vorbei sind. Und der hat ja nur verschiedene Ursachen. Und mir fallen da aus der Hand ein Medikamente und natürlich auch hier Schadstoffe, Noxen wie Rauchen, wie Kaminabgase etc. Und seltener auch mal Sachen in den oberen Atemwegen, teilweise Schnarchen. Was machen wir da an Diagnostik? Was ist da sinnvoll?
Genau, also natürlich Anamnese erheben. Das heißt, was mit welchem Art des Hustens kommt der Patient? Was für Begleitumstände hat der Patient? Rauchen war ja schon ein Thema. Also raucht er, ist er aber auch Passivrauch exponiert? Also ist ganz wichtiges Thema. Dann auch beispielsweise für uns wichtig, natürlich die Diagnostik. Also Lungenfunktion, unser täglich Brot, Einschränkung, ja, nein. Also bei einer Einschränkung, die Richtung COPD geht, sind wir ja schon ganz klar im Bilde. Wenn wir natürlich in der Lungenfunktion erstmal nichts rausfinden, würden wir natürlich an einen Provokationstest denken, der so in den Bereich bronchiale Hyperreagibilität oder Asthma geht. Und auch ganz wichtig bei uns Allergietestungen. Natürlich auch Allergene, was weiß ich, die Hausstaubmilbe, die uns betrifft oder die Katze, die den Husten in dem Moment auslöst. Das sind alles so Möglichkeiten, die wir in der Praxis haben.
Wobei man sagen muss, die Allergie kann eigentlich nur über asthmatische Veränderungen oder bronchiale Hyperreagibilität wirken. Wenn man die nicht nachweisen kann, dann bringt ein Allergietest relativ wenig. Das heißt, es passt nur zu diesem Bild. Aber immerhin, ungefähr 30% der chronischen Reizhuster haben Asthma als Ursache. Das heißt, in der Richtung lohnt es sich zu suchen. Wenn man sagt, ein Drittel ist das, man kann es übrigens auch schon ein bisschen in der Anamnese rauskriegen. Das sind so Leute, die merken, wenn es irgendwo staubt oder stinkt und dann schnell husten müssen, die sehr empfindlich sind, die manchmal auch so über ein bisschen Wheezing oder Giemen berichten und die auch teilweise nachts Probleme haben. Also das sind alles so Hinweise, dass es asthmatisch ist. Zweithäufigste Ursache ist dann der Reflux. Mhm. Die Magensäure, die spielt eine große Rolle, weil wir eben im Bereich der ganzen Speiseröhre und der oberen Teile haben wir Hustenrezeptoren. Und wenn da Säure hinkommt, dann muss man husten, ob man will oder nicht. Typisch dafür wäre bei der Befragung, dass man den Husten mehr kriegt, wenn man sich hinlegt. Und sowas ist wichtig, dass ihr das wisst, denn manches erzählt euch der Patient, aber uns nachher nicht nochmal, weil er dann keine Lust mehr hat, das wieder zu erzählen. Und wenn solche Informationen kommen, dann ist es sinnvoll, die einfach kurz in die elektronische Karteikarte reinzuschreiben oder in die Papierkarteikarte und dann der Ärztin, dem Arzt quasi zukommen zu lassen, dass sie das schon mal wissen. Denn nicht immer kann man davon ausgehen, dass alles ein zweites Mal genauso erzählt wird. Reflux ist dann also für ein weiteres Drittel der Hustenfälle verantwortlich und dann nochmal ein knappes Drittel für so HNO-ärztliche Ursachen. Denn da gibt es einmal den PND, den Postnasal Drip. Auf Deutsch heißt das ja Hinternasentropfen. Das heißt, dass man eine chronische Entzündung in den Nebenhöhlen hat und dann der Schleim quasi hinten an der Rachenhinterwand runterläuft. Manche Patienten beschreiben das sehr schön und dadurch Husten machen. Da helfen uns die HNO-Ärzte leider nicht so furchtbar oft. Man schickt sie zum Konsil, aber man erfährt dann nur, dass da nichts zu sehen ist. Aber irgendwie eine ganz spezielle Untersuchung erfolgt leider Gottes nicht so ganz oft. Das heißt, mit dieser Sache haben wir einen ganz großen Teil der Huster behandelt. Ein wichtiger Punkt, den haben wir noch nicht angesprochen, Medikamente.
Du meinst wahrscheinlich die ACE-Hämmer?
Genau, die sind da das Hauptsächliche. Also Ramipril gerade macht doch viel Husten. Und kommt das immer mit der ersten Tablette?
Nein. Oder?
Naja, eigentlich, man sagt ja immer, wenn das zu Anfang vertragen hat, wieso soll denn Husten kommen, ne? Aber es kann tatsächlich kommen. Also man kann 2 Jahre Ramipril schlucken und überhaupt nichts haben und nach 2 Jahren fängt dann plötzlich der Reizhusten an und er ist trotzdem durch das Ramipril verursacht. Also bei einer Allergie stimmt es natürlich, ohne dass, wenn man das Medikament vorher vertragen hat, sollte sich nicht plötzlich was draus entwickeln. Aber bei Ramipril ist das anders. Da kann also durchaus so ganz langsam was entstehen. Gut, wenn wir das also nun geklärt haben, eventuell noch entschieden haben, ob wir ein Röntgen oder ein CT brauchen, Polygraphie wird man auch mal machen, denn ganz viel Schnarchen kann auch dazu führen, dass jemand so viel Reiz im Rachen hat, dass er dann über Tag husten muss. Aber das ist natürlich eher selten. Was würde man dann so in Richtung Therapie erwägen?
Genau, also wir müssten jetzt ja gucken, was ist die Ursache? Sind wir jetzt im asthmatischen Bereich beispielsweise, dann würden wir natürlich gucken, ist jetzt irgendwo, da ist das Cortison ja ganz vorne mit dabei, genau. Und wenn wir im nicht-medikamentösen Bereich gucken, würde man natürlich vorne ran sagen, du rauchst, hör auf zu rauchen. Haben wir Allergene dabei, würde man sagen, meide diese Allergene. Beispielsweise auch bei Hausstaubmilbenallergien würden wir die Milbensanierung mit empfehlen, genau. Und bei sehr produktiven Husten gibt es natürlich auch Hilfsmittel, die wir mit an die Hand geben können. Ne, das Erzikorne, den Flatter beispielsweise.
Wir können, denn die erleichtern das alles sehr. Manchmal auch. Kann man da auch mit Kochsalzlösung inhalieren lassen. Genau. Das ist alles sehr hilfreich. Man kann Medikamente absetzen, die es ausgelöst haben. Also das Ramipril, was wir schon erwähnt hatten, gibt ein paar andere, die seltener sind. Man kann die Säure, wenn sie es auslöst, blockieren durch Säurehämmer. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, was wir da machen. Was vielleicht nicht so sinnvoll ist, ist, wenn man noch mit bronchial erweiternden Mitteln behandelt, denn das bringt bei Husten natürlich eher selten was. Nicht? Denn der hat ja keine Obstruktion, keine Bronchialverengung, sondern der hat ja nur einen Reiz, durch den er husten muss. Und deswegen reicht da an sich ein reines inhalatives Corticoidpräparat.
Genau, was wir nochmal auch vielleicht erwähnen können, ist wichtig, die krankengymnastische Atemtherapie, die nutzen wir ja mittlerweile auch mehr. Ich finde, es ist mehr geworden, weil natürlich auch da der Patient Techniken erlernen kann, besser abzuhusten, besser auch mit seinem Husten umzugehen.
Genau. Gerade wenn wir überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Es gibt ja Husten, den wir schlicht nicht behandeln können, wo wir einfach auf der Strecke bleiben. Und da gibt es dann einmal Mittel, die das unterdrücken. Codein ist da zu nennen, andere Mittel über Tag. Und von der Krankengymnastik her gibt es dann Maßnahmen zum Coping. Coping heißt, dass der Husten dadurch zwar nicht besser wird, aber man lernt, besser damit zurechtzukommen. Also zum Beispiel, wenn man schwere Anfälle hat, wie man es schafft, diese Anfälle zu verkürzen und wie man es schafft, den Reiz zuerst manchmal ein bisschen zu unterdrücken, dann ist die Krankengymnastik eben nicht gemeint im Sinne von Heilung, sondern mehr Leben mit dem Husten, genauso wie man ja mit Wirbelsäulenproblemen auch lernt zu leben. Dann wird ja in den Apotheken wahrscheinlich tonnenweise was Pflanzliches rausgegeben gegen Husten. Jeder Patient hat meistens schon 3-4 Mittel von der Apotheke geschluckt. Bringen die viel?
Nein.
mal. Also bei chronischem Reizhusten eigentlich gar nicht. Die bringen mehr so bei postentzündlichem Husten oder solchen Sachen, aber sonst nicht so richtig viel. Aber sie sind manchmal sehr angenehm. Hm? Hustensäfte habe ich als Kind immer gern genommen.
Viele Sachen schmecken ja auch. Also so. Genau. Aber ich wüsste nicht, dass wir im pflanzlichen Bereich bisher irgendwas aufschreiben könnten oder würden.
Nee, könnten. Also wir dürfen es nicht. Das muss der Patient selber bezahlen. Aber die meisten haben schon ihre Erfahrungen gemacht. Und gut. Hustensaft hilft übrigens verblüffend oft. Weißt du warum?
Nein.
Weil das natürlich ganz rau ist im Hals, wenn man viel Husten hat. Und kurzfristig, das ist ja Zuckerlösung mit ein bisschen Geschmack oder Pflanzen oder sonst was drin. Und der Zucker, der legt sich dann so ein bisschen über diese Schleimhäute. Und dadurch beruhigt sich das ein bisschen und man hat weniger Reiz. Ah. Also der Hustensaft für Kinder bringt ohne weiteres was, kann man durchaus eine Weile machen.
Hast gelernt.
Genau. Die Wissenschaft sagt auch noch, dass ein Mittel, das heißt Gefapixant, aber nur vom chemischen Namen her, kommen soll. Ich weiß noch nichts davon, ich habe noch keine Erfahrung damit. Und das soll dann bei den chronischen Reizhustern was bringen. Da müssen wir mal gucken, was da draus wird. Mir fällt im Moment zu Husten nichts mehr ein. Hast du das Gefühl, wir haben was vergessen?
Nein, ich denke, jetzt haben wir genug gehustet.
Genau. Auch ohne Auswurf. Gut, kommen wir zum zweiten Thema, was ja mindestens genauso wichtig ist, Karriere der MFA. Und wenn man so über Karriere spricht mit ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, dann gucken die immer ein bisschen kariert, weil sie denken, okay, Karriere heißt dann gleich, dass sie teurer werden. Und natürlich ist die Praxis teilweise in einer schwierigen Situation. Die Einnahmen durch die KV bleiben und die Ausgaben werden immer größer. Das heißt, es sieht nicht ganz so gut aus im Moment. Das ist die eine Seite und da kann man schon verstehen, dass die Kollegen manchmal Probleme haben. Aber dennoch ist es so, wenn man als junge MFA anfängt, dann ist es natürlich so, dass man einen Weg haben will. Man will also wissen, wie man sich weiterentwickeln kann. Wie siehst du das?
Ja, ganz wichtig. Ich glaube, es ist natürlich immer ganz wichtig, dass man in einem Team groß wird, so will ich es mal sagen, wo man jemanden an der Hand hat, der einen gut führt, fordert, fördert und natürlich auch Chefs hat, die das genauso sehen. Also es gibt ja viele Bereiche der Fortbildung, die sind intern schon durch dich als Chef möglich, ganz wichtig. Es gibt viele Bereiche, über die Ärztekammer, wo man sich weiterbilden kann. Und man muss dann schon irgendwo so seine Nische auch finden. Also ich finde schon, dass man auch so ein bisschen die persönliche Affinität, also wo jemand sich einfach wohlfühlt, schon auch fordern und fördern sollte. Also wenn man sich super wohl einfach im Umgang mit den Patienten fühlt, sollte man das auch möglichst nutzen und nicht jemanden in irgendeinem Bereich drücken, den er gar nicht abdecken kann oder will. Also ich finde das ganz wichtig. Und bei uns war es ja Gott sei Dank möglich.
Richtig, ja, das haben wir deutlich gemerkt. Es gibt Leute, die gerne, so wie du, am Tresen arbeiten und die Organisation der Praxis verantworten. Es gibt andere, die eher in der Diagnostik arbeiten. Es gibt auch welche, die dann eher so im Case, worüber wir gleich noch reden werden, arbeiten. Also wir haben da ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das Entscheidende ist wirklich, jeden dahin zu bringen, einmal wo es ihm am meisten Spaß macht, aber wo es natürlich umgekehrt auch der Praxis am meisten nützt. Und das finde ich ganz, ganz sinnvoll. Bei den Weiterbildungen für MFA gibt es ja inzwischen ganz, ganz viel. Also euer Verband ist ja der VPAD, Verband der Assistenzberufe in der Pneumologie Deutschland oder sowas. Und der bietet ja ungeheuer viel an. Was meinst du dazu?
Also ich finde das super. Also da kann man sich, wie gesagt, gerade in unserem Bereich zur sogenannten zum Beispiel PA, also pneumologischen Assistentin oder auch PFA, pneumologischen Fachassistentin, weiter und ausbilden lassen. Und oder es gibt auch den Bereich der Allergologie oder der, auch der Schlafmedizin, wo man sich zur Fachassistentin fortbilden lassen kann. Finde ich super. Weil das bringt ja nicht nur einem selber was, weil man mehr Wissen hat. Auch die Praxis hat ja durchaus, wenn es clever angestellt wird, einen Nutzen davon.
Oh ja, den sollte man auch nicht zu klein schätzen. Das geht ja sogar noch weiter, denn im Endeffekt bilden sich heute ja auch viele medizinische Versorgungszentren. Und bei solchen MVZ, die ja teilweise sehr groß sein können, da braucht man natürlich richtig Verwaltungskräfte, die auch Ahnung haben. Deshalb bietet, meine ich, die Ärztekammer sogar betriebswirtschaftliche Weiterbildungen an für MFA. Ne?
Ja.
Dann ist man quasi nachher Betriebswirt. Und gut, für eine normale Praxis ist das sicherlich eine Nummer zu groß. Aber ich glaube, wenn das diese Leute sind, die dann 10 Ärzte und mehr haben und damit natürlich dann 30, 40 MFA dabei, dann macht das schon Sinn, dass da jemand auch die Zahlen genau im Griff hat.
Definitiv.
Wir haben ja auch sehr viel positive Erfahrungen damit gemacht in der Praxis, dann wirklich MFA selbstständig arbeiten zu lassen. Das ist ja unser Beispiel Case. Wie findest du das?
Ich finde das super. Es macht mega viel Spaß und auch die Patienten nehmen das doch zu, ich glaube, fast 100% positiv an.
Ja, das finde ich auch. Also zur Erklärung, bei uns bedeutet das, dass Patienten, die Wiederkommer sind, die in zum Beispiel DMP drin sind und nicht allzu problematisch sind, normalerweise für diese Kontrollbesuche dann von einer MFA betreut werden, also von der Diagnostik bis hin zur Bürokratie. Und da hat der Arzt dann quasi nur noch seinen kurzen Auftritt und schüttelt die Hand, unterschreibt irgendwas, was zu unterschreiben wäre. Heute ist das ja nicht mehr viel. Und dann ist das alles durch, DMP ist gemacht. Und da gewinnt der Arzt viel Zeit, die er dann einsetzen kann, um quasi anderen Patienten, die neu sind, die schwerer erkrankt sind, die Zeit zum Reden auch zu bieten, die brauchen. Du hast gesagt, du findest, dass die Patienten da sehr, sehr positiv drauf reagieren. Ich habe auch den Eindruck, ich finde, die sind alle begeistert, weil da eben ein bisschen mehr Zeit ist, ein bisschen mehr Nähe ist. Und also wir haben da ganz viel positive Rückmeldung. Und bei euch kommt das ja auch gut an, ne?
Ja, definitiv. Also mittlerweile, glaube ich, macht fast 3/4 unseres Teams Case und die sind alle total begeistert davon.
Genau, ja. Wir haben jetzt in letzter Zeit ja auch angefangen, das für CPAP-Kontrollen mitzumachen. Genau. CPAP-Kontrollen spielen ja in den meisten pneumologischen Praxen auch eine zunehmende Rolle und da kann man das auch sehr gut machen.
Ja.
Und ganz ehrlich, man kann dann als MFA auch Kenntnisse erwerben, die der Arzt gar nicht unbedingt hat. Also wenn man da Fortbildungen besucht über Masken anpassen und Probleme, die dabei entstehen können, dann ist manchmal eine Beratung durch eine gut geschulte MFA hilfreicher als durch einen Arzt, der davon gar nicht so viel mitgekriegt hat.
Genau, und ich glaube, das Wichtigste mittlerweile einfach in den Praxen ist einfach ein gutes Zeitmanagement. Ich bei dem Aufkommen, was wir alle tagtäglich irgendwie abzuarbeiten haben, auch wenn der Mehrgewinn dadurch natürlich rein finanziell, wie du ja schon gesagt hast, sich gar nicht groß rechnet, aber wir wollen ja irgendwie alle vernünftig täglich aus diesen Praxen gehen und auch den Patienten möglichst wenig Wartezeit zumuten. Deswegen ist es wichtig, die vorhandenen Ressourcen, die ausgebildeten MFAs zu nutzen in dem Sinne, dem Arzt einfach Zeit erleichternd den Patienten abzunehmen.
Ja, das spielt eine ganz große Rolle und da kann man in jeder Praxis nur immer ständig was lernen und was besser machen. Und deswegen, wenn jemand als MFA interessiert ist, eine Weiterbildung zu machen, dann bitte überlegt euch erstmal, was kann das für die Praxis positiv bringen? Jetzt nimm dich da mal erstmal zurück, denk erstmal, was kann es der Praxis positiv bringen? Denn das sind nachher die Argumente, die du mit deiner Chefin, deinem Chef besprechen kannst. Nach dem Motto, wenn ich diese Weiterbildung mache, dann kann es für die Praxis das bringen. Das ist schon mal ganz gut. Das kann geldlich sein, das kann aber öfter organisatorisch sein. Es kann Bürokratie abnehmen, wie bei den DMP. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, das sollte man erstmal durchdenken. Und dann bereden, dass im Schnitt die Kosten übernommen werden sollten von so einer Fortbildung. Und da muss man eben überlegen, Geld ist knapper geworden. Trotzdem, wenn man mehr gemacht hat und nachher mehr machen kann für die Praxis, verdient man entweder einen Gehaltszuschlag oder natürlich, wenn Geld wirklich in der Praxis knapper sein sollte, gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Bisschen mehr Urlaubstage, bisschen weniger Wochenstunden. Also eine Praxis muss sich heute auch lang machen. Früher waren es nur die MFA, die alles tun mussten, um den guten Job zu behalten. Heute ist es so, dass eine MFA jede Möglichkeit hat, den Job zu wechseln und auch teilweise sehr attraktive Angebote hat. Und eine Praxis muss sich da schon ganz schön strecken, um also auch attraktiv zu bleiben für eine MFA und langsam ein gutes Team zu bilden. Und ich glaube, das wird von vielen Praxen noch nicht so richtig gesehen.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, wir sind da in einem sehr komfortablen Bereich untergebracht. Also ich kann da nur sehr löblich von unserer Praxis sprechen. Wir gehen da schon auch drauf ein. Wir sind ja auch nicht nur, wir sind ja MFAs auch mit Kind und Kegel. Mhm. Und irgendwie so die sogenannte Work-Life-Balance soll irgendwie für alle so ein bisschen passen. Sowohl natürlich für die Praxisinhaber, die ja auch gefühlt über die letzten Jahre einen Wandel durchgemacht haben. Also es ist nicht mehr die klassische, ich muss hier 60 Stunden am Stück 100 Patienten am Tag versorgen. Nee, auch da hat sich ja ein Wandel getan. Und genauso möchten wir das irgendwo auch. Die Arbeit soll Spaß machen, sie soll uns natürlich durch unser Leben bringen, aber sie soll auch in unser Familienleben passen.
Richtig. Genau. Und dass jemand natürlich mit guter Arbeit auch gutes Geld verdienen will, das ist eigentlich völlig klar. Und ich meine, die Arztgehälter strotzen ja nun nicht. Also ich würde allen MFA natürlich gönnen, dass man entsprechend mehr verdient. Ich hoffe, es kommt tatsächlich mal so, dass die Gelder von den Krankenkassen dann getrennt werden, nach dem Motto einmal das Honorar und einmal dann die Personalkosten extra, dann könnte man sich da ein bisschen besser bewegen. Aber im Moment, glaube ich, ist das eine Zukunftsvision, die so schnell nicht wahr wird. Von daher, setzt euch weiter mit euren Chefs, Chefinnen auseinander. Aber eine gute Fortbildung bringt eigentlich immer allen was. Und ja, ich glaube, wir haben versucht klarzumachen, dass Karriere durchaus möglich ist und nicht einfach nur so eine Sache für sich selber sein muss, die man nicht groß nennt und für die man auch nichts will, sondern eine gute Fortbildung kann der Praxis gewaltig helfen und muss dann auch in irgendeiner Form von der Praxis honoriert werden. Und das sollte man vorher dann auch offensiv besprechen.
Ja, ich glaube einfach die Kommunikation, also das Vertrauen und die Kommunikation zwischen Arzt und MFA, ganz, ganz wichtig. Seine eigenen persönlichen Vorstellungen einbringen, natürlich das, was es der Praxis positiv bringen kann, hervorbringen. Genau, und dann muss man da einfach irgendwie einen Weg finden, wo beide mit glücklich sind.
Genau, ich glaube, dann haben wir heute über unsere Themen gesprochen. Wir hoffen, das seht ihr auch so. Wenn ihr gerne mehr darüber gesprochen hättet, wenn ihr findet, dass wir was Größeres ausgelassen haben, sagt uns Bescheid. Wie gesagt, Rückmeldung über unsere Homepage ist immer ausgesprochen gewünscht von uns und wir freuen uns immer, wenn wir etwas hören. Wir sprachen also einmal über den Husten und alle Formen, bevor wir über die Karriere sprachen und wir hoffen, dass es für euch interessant und kurzweilig war. Und die nächste Folge planen wir in circa 3 Monaten. Dann sollen unsere voraussichtlichen Themen sein Asthma Bronchiale und Organisation im Praxisteam. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wünschen euch noch einen guten Tag. Tschüss.
Ciao.